Ich springe in einen weiten, tiefen Raum. Ich habe Ursache anzunehmen, dass es kein Abgrund ist, aber sicher bin ich mir nicht. Das Drama begann mit dem Toten in meinem Vorgarten und nicht, wie Natalie behauptet, mit Herbert. Wenn es so wäre, wie die Polizei anfangs geglaubt hat, nämlich dass Herbert und der Tote identisch seien, hätten wir beide recht. Aber so war es nicht und das Recht muss ich entscheiden. Und siehe da, während ich schreibe, entscheidet es sich für mich. Was aber nicht weiter schlimm ist, denn im wirklichen Leben gewinnt Natalie immer. Herbert taucht hier ganz am Anfang auf. Vielleicht, weil er es war, der mein Leben zum Kippen brachte. Und vielleicht, weil ich ihn immer noch liebe. Aber ich will ihn und alle anderen weit wegschieben und Platz schaffen für Wörter, ordnende Wörter. Der Walnussbaum vor meinem Fenster lässt seine Nüsse fallen. Er lockt die Eichhörnchen der gesamten Nachbarschaft an. Lisas Arbeitspensum ist enorm. Sie schleicht durchs Gebüsch und duckt sich gekonnt. Aber wie plötzlich sie auch losschnellt und den Stamm hochjagt, die flinken Tierchen sind schon laut zeternd mit einem gewaltigen Sprung auf die hohe Lärche entkommen. Ein Katzenleben muss viele Rückschläge erdulden. Wie gesagt, das Drama begann mit dem Toten in meinem Vorgarten und es ist wirklich erst 6 Monate her. Es war ein grauer Tag Ende März, gerade richtig zum Sterben. Und von Herbert hatte ich lange nichts gehört. Sehr lange. Nichts. Ich war, sagen wir mal, verzweifelt. Was mir in all den Jahren mit Herbert gelungen war, gelang mir in jenen Wochen nicht mehr. Ein Leben zu haben in den Zwischenräumen. Ich ging nicht mehr spazieren, wurde am Telefon einsilbig und überlegte, ob ich mein philosophisches Institut einstampfen sollte. Es interessierte sich sowieso niemand für meine Essays, obwohl sie streckenweise recht gelungen sind. Natalie brachte es auf den Punkt. Delia, sagte sie, du bist ein Wrack. Sie gehört zu den Frauen, die verschwitzt und ungekämmt im Jogginganzug auf eine Party gehen können und alle anderen finden sich unversehens in einer dunklen Ecke wieder. Wir saßen im Wheelies bei Gin und Tonic und lauschten altem Jazz. In ihrem weichen roten Kleid mit dem roten Band in ihrem schwarz gelockten Haar sah sie aus wie eine Diva und nicht wie eine Steuerberaterin. »Bist du sicher, dass dir dieser Mann gut tut?«, fragte sie ganz nebenbei. »Betrink dich mal ordentlich und erzähl mir von diesem Heinzelmännchen. Keiner ist es wert, dass du dich so zugrunde richtest.« »Du weißt, dass ich darüber nicht spreche,« antwortete ich abweisend. Aber gleichzeitig schossen mir Tränen in die Augen. »Versteh doch, dass ich mein Wort gegeben habe. Ich kann es nicht brechen, unter keinen Umständen.« »Dann verreck doch daran,« sagte Natalie ungerührt. Aber vergiss nicht, Treue bis in den Tod gilt nur für Ehepaare. Und genau das, sagte sie spitz, seid ihr nach all den Jahren immer noch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber korrigier mich. Sie winkte dem Kellner und bestellte die nächste Runde. Weißt du, sagte sie gedankenverloren, was ich mache, wenn es mich mal erwischt? Sie wartete keine Antwort ab. Ich erinnere mich an das Dümmste, was der Kerl je gesagt hat. Das verkürzt die Trauerzeit erheblich, wenn es sie nicht gleich überflüssig macht. »Gute Idee«, sagte ich, um Natalie nicht zu kränken. Sie konnte nicht wissen, dass Herbert nie etwas Dummes sagte. Nach 2 Stunden war ich mürbe. »Er ruft nicht mehr an«, sagte ich vorsichtig. »Süße«, sagte Natalie, »dann ruf du ihn doch an. So etwas geht heutzutage, glaub mir.« Sie lehnte sich zufrieden in ihren Stuhl zurück. »Ich kann ihn nicht anrufen«, sagte ich leise. »Er ist verreist.« »Ach, wie originell«, sagte Natalie. »Hast du das schon überprüft?« Sie schien Herbert nicht zu mögen. Dabei kannte sie ihn gar nicht. »Ich habe keine Telefonnummer«, sagte ich und rührte angestrengt in meinem Glas. »Und keine Adresse.« Natalie sah mich mit großen Augen an. »Jetzt schlägt's 13, sagte sie, und dann sagte sie gar nichts mehr.